Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Da wir hier sind, um Gott am letzten Tag der ungesäuerten Brote zu ehren, möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Brüder, was seid ihr bereit zu opfern? Was bist du bereit zu opfern, um in Gottes Königreich zu sein? Diese Lebensweise zu leben, ein Jünger Christi zu sein? Was sind Sie persönlich bereit zu opfern? Nun, ich weiß, das ist eine schwere Frage, aber ich denke, es lohnt sich, darüber nachzudenken, wenn wir diesen heiligen Tag begehen, besonders angesichts dessen, woran wir an diesen heiligen Tagen denken und in den letzten 7 Tagen nachgedacht haben. Wissen Sie, wenn Sie sich Personen in der Bibel ansehen, die etwas für Gottes Lebensweise opfern mussten, ist es nicht schwer, Personen für diese Liste zu finden. Die Bibel ist voll von Menschen, die für Gott oder sein Volk und seine Lebensweise geopfert haben, um das Königreich, die Auferstehung, zu erlangen. Jeremia wurde gesagt, als er ein Diener Gottes war und in seinem Dienst war, sagte er, du sollst dir an diesem Ort keine Frau nehmen und keine Söhne oder Töchter haben. Weil Gott gesagt hat, wegen all der Katastrophen, die in Jerusalem passieren werden, sein Opfer war also, dass er niemals in diesem Leben eine Familie auf diese Weise haben würde. Die Apostel Jakobus und Johannes und Petrus und Andreas verließen alle ihre Geschäfte. Sie waren Partner in einem Fischereigeschäft und gingen davon weg. Der Apostel Levi oder Matthäus verließ eine wahrscheinlich sehr lukrative Position als Steuereintreiber. In Apostelgeschichte 9, Vers 15 wird von Paulus gesagt, dass er im Dienste Gottes viele, viele Dinge erleiden musste. Er wurde und würde Opfer darbringen müssen. Und wirklich, wenn wir uns das Leben von Paulus ansehen, war sein Leben nicht einfach, oder? Schließlich gab er auch sein Leben. Abraham wurde aufgefordert, seinen Sohn Isaak zu opfern. Gehen wir zum zweiten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 2. Zweiten Mose, Kapitel 22, Vers 2. Und er sprach, also der Herr, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Was ist das für ein Opfer? Jetzt wissen wir, dass er in der letzten möglichen Sekunde gestoppt wurde und das nicht nötig war, aber er war bereit dazu. Eines der schwierigsten Opfer überhaupt, das man sich vorstellen kann, undenkbar. Als Vater oder Mutter unergründlich und doch für Gottes Plan und seine Gründe und wie Herr Meredith erklärte, war dies in vergangenen Zeiten nicht nur eine Stimme im Dunkeln, die Abraham sagte, er solle seinen Sohn opfern. Er wusste, wer der Ewige war. Und er wusste genau, wer mit ihm sprach. Und er wusste, dass er auch ihn auferwecken konnte, wenn er wollte. Aber trotzdem, was für ein Opfer. Das größte Opfer von allen und ein Thema, das sich durch die Bibel zieht, ist sicherlich das Opfer des Messias, der sein Leben für uns gab. Wir haben das beim Passa begutachtet, darüber haben wir gesprochen. Wenden wir uns Johannes Kapitel 3, Vers 16 zu. Nicht nur Jesus opferte, sondern auch der Vater. Wir haben dies vor einer Weile gelesen, aber wenden wir uns noch einmal dorthin. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist also ziemlich tiefgreifend, das Opfer anzusehen und zu verstehen, das Opfer zu betrachten, das Jesus Christus ebenso wie sein Vater brachte, um unser Retter zu sein, damit Christus unser Retter ist und sein würde. Und wir denken während des Passa daran, wie wir gehört haben, sind die Tage der ungesäuerten Brote unsere Antwort auf das Passa. Beim Passa geht es um das Opfer Christi für uns. Also lernen wir heute, wie wir auf dieses Opfer reagieren sollten. Und insbesondere möchte ich heute Nachmittag die Frage stellen, was wären Sie bereit zu opfern? Wenn Sie einen Titel wünschen, ich habe diese Predigt Werde ein Opfer genannt. Werde ein lebendiges Opfer, werde ein lebendiges Opfer. Reden wir über das Opfer. Diese Wochen haben wir ungesäuerte Brote gegessen und so haben wir unseren normalen Fahrpreis geopfert, nicht wahr? Das gute Brot, das wir normalerweise essen und Brötchen und was auch immer, Donuts und Gebäck und Kekse und Kuchen und Torten, was auch immer Sie mögen und dieses wunderbare Sauerteig. Wir haben das 7 Tage lang geopfert, nicht wahr? Das haben wir letzte Woche gemacht. Nun auf den ersten Blick scheint dies eine ziemliche gewöhnliche Sache zu sein. Es ist keine große Sache, für kurze Zeit auf eine bestimmte Art von Nahrung zu verzichten. Das ist kein so großes Opfer, nicht wahr? Dafür bekommt man keine Medaillen. Aber wenn es so einfach ist, warum machen es dann nicht mehr Leute? Wenn es keine große Sache ist, warum tut es dann nicht die ganze Welt? Denn schließlich hielt die Kirche des ersten Jahrhunderts diese Tage. Beachten Sie im ersten Korintherbrief, drehen wir uns dorthin, 1. Korintherbrief, Kapitel 5, wissen Sie, die kurze Antwort ist, dass die meisten Kirchengänger in dieser Welt davon ausgesehen, dass diese heiligen Tage nur ein Teil des alten Bundes, des Alten Testamentes sind. Und genau wie die Opfer werden die Waschungen heute nicht gemacht. Sie denken, die heiligen Tage sind auch nicht mehr zu halten. Und doch gibt es eindeutige Beweise dafür, dass die frühe Kirche das Fest der ungesäuerten Brote hielt. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 7. Jetzt 1. Korinther Kapitel 5, Vers 7 und 8. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, das geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern. Nun, einige Leute sagen, nun, das ist nur eine geistliche Rede. Er hat nur gesagt, wissen Sie, dass sie ungesäuert sind und sein sollten. Nun, sie vergeistigen es nur weg, so gesagt. Nun, wenn Sie sich den gesamten Sinn des Buches ansehen, waren Sie nicht geistig gesehen ungesäuert. Es gab Machtkämpfe, es gab Lästerungen, es wurde nach Macht gesucht, es wurde gestritten und diskutiert, Sie waren aufgeblasen, Paulus sagte das mehrmals, Sie waren eindeutig nicht geistig ungesäuert. Die einzige Möglichkeit ist also, dass Sie physisch ungesäuert waren und Paulus sagte, ihr müsst geistlich ungesäuert werden. Dies ist also einer der klärsten Fälle und Orte, die wir im Neuen Testament sehen, der zeigt, dass die neutestamentliche Kirche die heiligen Tage hielt. Also halten wir diesen Tag, wir halten dieses Fest. Nun, ist das Problem wirklich Brot? Ist das wirklich die große Sache, der körperliche Sauerteig? Nun, um ein wenig zurückzugehen, Vers 6, das bricht natürlich in den Kontext des Mannes ein, der sich mit Unmoral beschäftigte. Paulus befasste sich also damit und er sagte Folgendes hier, jetzt Vers 6 und 7 in Korinther, 1. Korinther 5, Vers 6 und 7. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Er sagte also, dass sie ihren physischen Sauerteig losgeworden sind, jetzt müssen sie geistig auch entsäuert werden. Weiter heißt es hier im gleichen Kapitel, Vers 8. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Die Sünde wird sich auch in unserem Leben ausbreiten, wenn wir sie nicht loswerden. Was wollen wir also wirklich opfern? Sind es nur die Donuts, das Gebäck? Ist es nur das Brot und die Brötchen und die Cracker oder Kekse? Nun, wir wissen es. Ja, wir sollen diese entfernen und sie repräsentieren etwas Größeres. Gott beabsichtigt, dass wir in diesen Tagen unsere menschliche Natur opfern. Es gibt etwas Größeres also. Also Brüder, was seid ihr bereit in diesen Tagen und darüber hinaus zu opfern? Johannes 6. Kapitel, drehen wir uns jetzt dorthin. Wir lesen dies beim Passa, aber ich möchte es hier im Lichte dessen, worüber wir gesprochen haben, nur ein wenig ansprechen. Johannes 6. Kapitel, Jesus sprach zu den Juden über physisches Brot und über geistliches Brot. Er sagte ihnen, lasst es uns in Vers 30 aufgreifen also. Johannes 6, Vers 30 und 31. Johannes 6, 30 und 31. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jetzt halte inne und denke einen Moment darüber nach. Dies ist nicht lange nachdem er, Jesus Christus, 5000 Männer mit 5 Gerstenbroten und 2 kleinen Fischen gespeist hatte. Und die Menge folgte ihm, weil er sie speiste. Sie wollten das Essen. Er sagte, du suchst nicht wirklich nach den Wundern, den Zeichen, du willst nur ein Mittagessen. Und nun sagten ihm die Männer, welches Zeichen willst du tun, nachdem er gerade dieses unglaubliche Zeichen oder das Wunder vollbracht hatte. Brüder, wissen Sie, wenn wir innehalten und über die tiefe Arroganz, den tiefen Sarkasmus, den tiefen Zynismus dieses Menschen oder der Männer nachdenken, mit denen Jesus fertig werden musste, als er auf dieser Erde war, unterstreicht das wirklich das Opfer seiner Existenz hier. Einfach jeden Tag mit solchen Menschen zu tun zu haben, darüber sprechen wir etwas später. Aber fahren wir im gleichen Kapitel fort hier, Vers 32 und 33, Vers 32 und 33 im gleichen Kapitel. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Das Manna war symbolisch, das Manna war nur eine Darstellung des Messias, der kam, um sein Leben für die Menschheit zu geben. Jetzt weiter im gleichen Kapitel, Johannes 6, jetzt Vers 35 und dann 37 und 38. 35, 37 und 38. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jetzt sprach er, also Jesus Christus, davon, sich vom wahren Brot zu ernähren. Das gesäuerte Brot entfernen, die Sünde opfern oder auch was das wahre Brot nehmen, das ungesäuerte Brot, das haben wir getan, nicht wahr? Es sind nicht die Tage ohne Brote, es sind die Tage der ungesäuerten Brote und das erklärte er hier. Er sagte, und beachten Sie jetzt Vers 51, fangen wir in 47 bis 51 an. Jetzt gleich der Kapitel 6 hier in Johannes, Vers 47 bis 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Jesus Christus ist das Brot, er ist derjenige. Er ist das ungesäuerte Brot. Die ganze Woche haben wir ungesäuertes Brot gegessen. Es symbolisiert ihn, es symbolisiert sich von ihm zu ernähren, solches zu tun. Jetzt im gleichen Kapitel weiter, Vers 54 bis 57, Vers 54 bis 57. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Wir verzichten also seit 7 Tagen auf Sauerteigbrot und nähren uns seit 7 Tagen von ungesäuertem Brot, was darstellt, wie man sich geistig von Christus ernährt. Denken wir also über das Opfer Christi für uns nach. Ich denke, es gibt nur wenige Bibelstellen, die sein Opfer insgesamt besser beschreiben als das 2. Kapitel des Philipperbriefs. Philipper, Kapitel 2 jetzt, Vers 5. Lesen wir jetzt Philipper 2, 5 bis 8. Philipper 2, 5 bis 8. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward des Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch ernannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode des Kreuzes. Und wir werden hier eine Weile darüber sprechen, lass uns den ganzen Vers bemerken, da ist viel darin, oder? Und der Tod auf dem Scheiterhaufen kommt erst zum Schluss. Er war nur das Ende seines Opfers, oder es war das Ende seines Opfers. Seine Hingabe, seines Leben war nur der letzte Teil seines Opfers. Was genau hat Jesus geopfert, um auf diese Erde herunterzukommen, Brüder? Denkt darüber nach. Ihr wisst, was in 1. Petrus steht. Wir werden nicht dorthin gehen. Aber 1. Petrus in Vers 18, da steht, dass er von Grundlegung der Welt ordiniert wurde. Sie kennen den Plan. An einer anderen Stelle heißt es, dass er von Beginn der Zeit getötet wurde. Wie lange war dieser Plan in Bewegung? Wie lange dachte das Wort darüber nach, was er für dich und mich tun würde? Wir wissen es nicht einmal, bevor die Zeit begann. Wann war das? Wie lange ist das? Oder wie lange war das her? Unser Erretter bereitet sich auf das Opfer vor, das er für eine lange, lange Zeit bringen würde. Und hierher zu kommen, um seinem Leben zu sein und ein Mensch zu sein, war ein Opfer für sich. Denken Sie darüber nach, wie es wäre, im Gottesreich zu leben, Macht über die Engel zu haben, die schöpferische Kraft zu haben, Welten zu erschaffen, die Sonne zu erschaffen und die Erde, den Mond, die Sterne zu erschaffen, alles, um das Multiversum zu erschaffen. Entschuldigung, nein, es gibt kein Multiversum. Und denken Sie nur an die Macht eines Gotteswesens, an seinen Fingerspitzen die Macht, die er hatte. Wir verstehen, dass Jesus Christus das Wort derjenige war, der alle Dinge erschaffen hat. Lassen Sie uns hier ein paar Dinge herausziehen, während wir ein wenig zurücktreten und zurückblicken. Beachten wir es Stück für Stück. Philipper 2 jetzt, Vers 5 und 6. Philipper 2, 5 und 6. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das ist eine so komische Übersetzung. Was bedeutet das? Es ist sehr schwer zu verstehen. Es gibt andere Übersetzungen, die es anders ausdrücken. In der englischen Standardversion heißt es, wer, obwohl er in der Form Gottes war, zählte nicht die Gleichheit und Einheit mit Gott als eine Sache, die er nicht abgeben würde. Mit anderen Worten, obwohl er seit Ewigkeit bei der Gottheit war, dachte er nicht, dass er sich daran festhalten musste, wenn er über den Plan nachdachte, wenn er an uns dachte, wenn er darüber nachdachte, was er tun würde für die potenziellen Kinder Gottes. Er hielt nicht an dieser Macht fest, die er hatte, obwohl er auf dem Thron Gottes war und obwohl er ein Teil der Gottheit war. Weißt du, das ist wirklich interessant, Denn als Menschen ist es nicht wahr, dass wir sehr gut darin sind, Dinge zu erfassen. Wir kommen aus dem Mutterleib und packen Dinge nicht wahr. Wie bereits gesagt wurde, haben wir in dieser Versammlung viele Babys. Und was können Babys wirklich gut? Weißt du, eines der ersten Dinge, sobald sie sich ihrer Umgebung bewusst sind, strecken sie sich aus und greifen nach Dingen, nicht wahr? Und das ist auch gut so, es ist gesund, es bedeutet, dass sie funktionieren. Sie beginnen, ihre Umgebung zu verstehen, sie greifen gerne nach Dingen und stecken sie dann gerne in den Mund. Und ist es nicht wahr, dass unser Leben als Kind in gewisser Weise aufhört, alles zu packen und dann lernen, mit anderen zu teilen? Ist das nicht so wahr? Du bekommst die Schaukel nicht zuerst, lassen sie zuerst deinen Feind, du bekommst diese Schaukel nicht zuerst, lassen sie ihren Freund es zuerst haben und wechseln sie sich danach ab, nicht wahr? Manche Menschen lernen leider nie zu teilen, manche Menschen gehen durchs Leben und greifen immer nach Macht, nach Geld, nach materiellen Reichtum, nach Status. Aber Jesus Christus war überhaupt nicht so. Er war bereit, es oder alles loszulassen. Er war bereit, das Wertvollste von allem loszulassen. Und das war, bei der Gottheit zu sein. Er hat sich selbst zu keinem Ansehen gemacht. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Nun, dieses Wort, eines der Wurzelwörter hier, ist Keno. Oder sich buchstäblich entleeren. Ich glaube, Herr Strain hat heute Morgen ein wenig darauf hingewiesen. Er hat sich selbst entleert, so gesagt, entäußert. Denken wir jetzt noch einmal darüber nach. Lange bevor Jesus Christus sein Leben auf dem Scheiterhaufen gab, lange bevor er geschlagen, gegeißelt und erstochen wurde und sein Blut vergoss und er seinen letzten Atemzug nahm, lange vorher entäußerte er sich, um ein menschliches Wesen zu sein und zu werden. Er hat sich selbst geopfert. Er opferte seinen Platz am Throne Gottes. Es gab also keinen Egoismus. Er gab absolut keine Selbstlosigkeit in ihm. Er gab absolut keine Selbstbezogenheit in ihm. Er war absolut selbstlos. Er hat sich selbst entäußert und entleert. Denken Sie noch darüber nach, was das bedeutet. Das war keine leichte Sache wegen dem, wo er war und was er besaß und die Macht, die er hatte. Und warum tat er es? Warum hat er sich entleert? Weil er dich liebte und mich liebte. Und er liebt auch Wladimir Putin und er liebt auch Xi Jinping. Und er liebt den Ministerpräsidenten von Nordkorea und den Präsidenten von Iran und alle anderen, nicht wahr? Und deshalb war er bereit, sich selbst zu entleeren. Nicht nur sein Leben zu opfern, nicht nur seinen gebrochenen Körper, sondern die Tatsache, dass er überhaupt hier war. Also Brüder, was seid ihr bereit zu opfern? Was bin ich bereit zu opfern? Wir haben nicht einmal annähernd etwas Wertvolles im Vergleich zu dem, was Christus geopfert und aufgegeben hat. Weiter heißt es hier in Philipper Kapitel 2, Vers 8 jetzt, Philipper 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Wir werden genau dort aufhören. Wir haben bezüglich bis zum Tode gesprochen, aber er wurde gehorsam. Er war beim Vater und lebte für alle Ewigkeit. Und er trat in den Hintergrund, er spielte die zweite Geige. Sie wissen, was, wie man so sagt, das härteste Instrument im Orchester zu spielen, die zweite Geige. Es ist schwer, nicht die Nummer eins zu sein, oder? Es fühlt sich immer gut an, die Führung überzunehmen, aber es ist schwer, sich zurückzuhalten, besonders in unserer heutigen Zeit. Vor allem, weil wir Stolz verherrlichen. Du musst vorne sein, du musst ein Anführer sein, du musst selbstbewusst sein, du musst für deine Rechte einstehen. Und ich schlage nicht vor, dass wir uns von Menschen überfahren lassen. Ich schlage nicht vor, dass wir eine Fußmatte werden. Aber wissen Sie, unsere Gesellschaft hat es so weit gebracht, Eitelkeit der Eigenwerbung ist zu einem Merkmal der westlichen Gesellschaft geworden. Und vielleicht können wir besonders der amerikanischen westlichen Gesellschaft hier sagen, das findet hier statt, die Selbstanbetung, die Selbstverherrlichung, aber Jesus demütigte sich und wurde gehorsam. Nochmals, Brüder, was opfern wir? Sind wir bereit, unseren Eigenwillen zu opfern? Sind wir bereit, gehorsam zu sein? Sind wir bereit, uns in jeder Situation, in der wir uns befinden, zu demütigen? Zu unseren Eltern, zu unserem Chef, zu denen, die über uns Autorität haben? Können wir uns demütigen und uns einander unterwerfen? Ich war an einer Tankstelle, meine Frau und ich waren vor ein paar Wochen an einer Tankstelle und sie ging hinein und ich tankte und es war ziemlich voll. Viele Autos kamen und gingen und zur Deutsch gerieten in einem Schreikampf. Und wissen Sie, was das Problem war? Eine Person betankte sein Auto, ein größeres Auto, und die nächste Person versuchte, die andere Zapfsäule zu erreichen, konnte sie aber nicht erreichen, weil die erste Person etwas zu weit unten in der Einfahrt geparkt hatte. Und so schrie die zweite Person an, geh aus dem Weg. Und so sagte er, beruhige dich einfach, ich bin nur eine Sekunde hier, ich bin gleich fertig, es wird alles gut. Dann antwortete die andere Person, du beruhigst dich. Und dann sagte er, oh ja, nein, du sollst dich beruhigen. Ich meine, es war einfach lächerlich. Und dies waren Erwachsene. Und ich dachte, ich wäre wieder in der Mittelschule, weil ich schon einmal so etwas gesehen habe, war da schon mal. Aber ich begann zu glauben, dass hier jemand eine Waffe ziehen und jemanden erschießen würde. Denn so sind unsere Leute jetzt oder zur heutigen Zeit. Niemand soll einen Vorteil über dich haben. Zum Glück hatte endlich jemand den Verstand, nicht das letzte Wort zu haben. Weißt du, für eine Weile will jeder das letzte Wort und es eskaliert immer weiter. Schließlich hielt jemand einfach an und es beruhigte sich. Aber wo stehen wir in unserer Gesellschaft? Und Brüder, wie sehr färbt dies alles auf uns ab? Der Punkt ist, als unser Retter auf dieser Erde war, hatte er nicht einfach sein Leben aufgegeben. Er gab sein Leben nicht nur auf dem Scheiterhaufen, sondern über die ganze Zeit, in der er hier war, indem er einfach Mensch wurde. Ist es eine Überraschung, dass wir dort gehen? Ist es eine Überraschung, dass das erwartet wird, dass wir ein lebendiges Opfer werden oder sein sollen, weil er dazu bereit war? Wenden wir uns Römer Kapitel 12 zu. Römer Kapitel 12 für die Kinderbibelklasse hier. Ja, das ist eine Erinnerungsschrift, also kannst du es auf deinem Blatt runterzählen und es Frau Lyons später sagen. Jetzt also Römer 12, Vers 1, Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohl gefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also es ist nicht unvernünftig, es ist nicht unüblich, es übersteigt nicht unsere Kapazität, es ist nicht undenkbar, ehrlich gesagt war er dazu bereit, aber er hat viel mehr getan, weil er mit viel mehr Kraft anfängt, als wir jemals haben. Jetzt Vers 2 im gleichen Kapitel, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Vielleicht, weißt du, müssen wir eines Tages unser Leben physisch aufgeben. Und bei der Taufe gehen wir die Verpflichtung ein, dass wir es mit Gottes Hilfe tun würden, wenn es sein müsste, wenn das von uns verlangt wird. Und wie leben wir heute unser Leben im Augenblick? Leben wir gerade jetzt als lebendiges Opfer? Herr Weston hat oft erklärt, wie sie sich auf schwierige Prüfungen vorbereiten. Und wie wir uns vor einiger Zeit in der Kurzandacht hier gehört haben, ist einer der besten Indikatoren dafür, was wir morgen können werden, was wir heute tun. Wenn wir heute wie ein lebendiges Opfer leben, werden wir in der Lage sein, uns den Prüfungen von morgen zu stellen. Und Gott wird uns helfen und vielleicht sogar, wenn wir bereit sind, ihm zu beweisen, dass wir bereit sind, jetzt alles zu geben und jetzt in unserem Leben durch feurige Prüfung zu gehen und wir bereit sind, jetzt unser Leben hinzugeben, vielleicht können wir ihm unsere Widmung und unsere Hingabe und unsere Loyalität und unseren Eifer zeigen, damit wir einige der Dinge später nicht durchmachen müssen. Wir können Schutz haben, wenn wir bereit sind, jetzt Opfer zu bringen. Ich erinnere mich an einen College-Professor und Pfarrer, den wir hatten, als ich Anfang der 20 Jahre war, gab uns ein denkwürdiges Zitat, ich habe es nie vergessen, wenn du dich um deinen Charakter kümmerst, wird Gott sich um deine Haut kümmern. Wenn du dich um deinen Charakter kümmerst, wird Gott dich oder sich um deine Haut kümmern. Wenn wir bereit sind, jetzt ein lebendiges Opfer zu sein, müssen wir später vielleicht nicht auf die gleiche Weise geprüft werden. Jetzt Matthäus Kapitel 19, Vers 16. Lassen Sie uns dort nach Matthäus Kapitel 19 hingehen. Dies ist die Geschichte, nicht nur die Geschichte, sondern die Erzählung eines Berichts über etwas, das passiert ist. Und Jesus war da und dieser junge Mann kam, ein Herrscher also, und sagte zu ihm in Matthäus 19, Vers 26 und 27, Matthäus 19, 16 und 17. Und siehe, einer trat zu ihm, also Jesus, und fragte, Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gott ist nur einer. Mit anderen Worten, es scheint anzudeuten, dass dieser junge Mann wusste, dass er Gott war. Wusste, dass er von Gott war und dass er Gott im Fleisch war. Jetzt Vers 17 bis 19 weiter, 17 bis 19. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragt er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsche Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wissen Sie, es scheint, dass Jesus es dabei gelassen hätte, wenn der junge Mann es dabei gelassen hätte. Mit anderen Worten, wenn dieser junge Mann das Unterscheidungsvermögen gehabt hätte, um zu verstehen, dass das, was Christus sagte, allumfassend war. Er sagte, schaue, ich will deinen totalen Gehorsam, du musst Gottes Gesetze halten. Was sagt das Gesetz? Du musst das Gesetz halten, aber nicht nur buchstäblich, sondern auch im Geiste. Und du denkst, wenn der junge Mann die Einsicht gehabt hätte, zu sagen, ach, hilf mir dabei, weil ich sündige. Wenn das erforderlich ist, sündige ich jeden Tag und brauche Hilfe, damit ich sogar meinen Geist kontrollieren kann. So kann ich deinen Willen erfüllen und tun. Erinnern Sie sich an das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Zöllner sagte, Herr, sei mir Sünder gnädig, und er ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Es scheint, hätte dieser junge Mann etwas mehr Urteilsvermögen über das, was Christus hier sagte, wäre die Unterhaltung nicht weitergegangen. Aber nein, schau dir stattdessen an, was passiert ist. Der junge Mann sagte Folgendes zu ihm, Vers 20 im gleichen Kapitel, Vers 20. Da sprach der Junge zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Mit anderen Worten, weißt du das? Ich habe alle Kästen schon angekreuzigt, alles schon getan. Ja, tatsächlich habe ich mein ganzes Leben lang alle Kästchen angekreuzt, alles schon geschafft. Ich weiß, was ich tue, was fehlt denn noch? ziemlich zuversichtlich in seine Fähigkeit und wo er mit Gott stand. Also legte Christus wirklich den Handschuh nieder her. Er sagte, okay, wenn das so ist, wenn du so denkst, werde ich dir klar sagen, was ich hier von totaler Hingabe spreche und was es meint. Jetzt weiter im gleichen Kapitel, Vers 21 und 22, 21 und 22. Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ist es nicht interessant, dass Jesus das nicht zu allen gesagt hat? Und wir sehen im Neuen Testament nicht, dass von jemand verlangt wird, all seinen Besitz aufzugeben und alles den Armen zu geben. Jetzt müssen wir dazu bereit sein. Dazu müssen wir bereit sein, wenn es nötig ist. Aber er hat das nicht jemandem gesagt. Er sagte es in diesem speziellen Fall, um ein Zeichen zu setzen, weil dieser junge Mann nicht verstand, dass wir Opfer bringen müssen. Wir müssen ein lebendiges Opfer sein. Es geht nicht nur darum, ein paar Gesetzebuch Staben getreu einzuhalten, sondern darum, sich selbst zu opfern. Und das müssen wir nicht, Gott verlangt nicht, dass wir jeden Besitz aufgeben, den wir haben. Er sagt, wir müssen bereit sein, wenn nötig. Beachten Sie nun Lukas Kapitel 14, Lukas Kapitel 14 und Vers 25. Was er sucht, ist eine Einstellung. Er sucht nach einer Einstellung, nach einer Bereitschaft. Er sucht nach, stelle ich Gott über alles, versuche ich Gott im Allen zu gefallen, mit Besitz, Menschen, was auch immer. Jetzt Lukas 14, Vers 25 und 26. Lukas 14, Vers 25 und 26. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und Vers 33 im gleichen Kapitel, 33, so auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Gott verlangt nicht, dass wir unsere Ehen aufgeben, ein Arbeitsgelübde ablegen und all unseren Besitz aufgeben. Ein Armutsgelübde ablegen und all unseren Besitz aufgeben. Aber er sagt, dass wir dazu bereit sein müssen, wenn wir dazu aufgefordert werden. Wisst ihr, er nutzt die Beziehungen, die wir haben. Er benutzt die Besitztümer, die wir haben, um uns Lektionen beizubringen. Und wenn eine Beziehung oder ein Besitz oder eine Idee oder eine Meinung für uns zu einem Gott wird, wenn es mehr Wert annimmt als er, dann ist es ein Problem. Und er wird uns darin prüfen und er könnte es sogar wegnehmen. Und wir müssen bereit sein, notfalls auf alles zu verzichten. Das ist eine Haltung und ein lebendiges Opfer. Nun Markus Kapitel 12, Vers 28 bis 31, Markus 12, 28 bis 31. Und es traten zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allem? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nachbarn lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Ja, wie wir schon heute Morgen in der Predigt gehört haben, und genauso wie Jesus nicht nach seiner Position als Gottheit gegriffen hatte, sagt uns Gott, dass wir nicht nach Dingen oder Besitztümern oder Menschen oder unserer Meinung oder unseren eigenen Willen greifen dürfen. Aber wir müssen bereit sein, alles loszulassen. Malachi hat eine interessante Sicht auf dieses Thema. Wenden wir uns Malachi zu, wenn wir davon sprechen, ein Opfer zu sein und bereit zu sein, Opfer zu bringen. Malachi wird über 400 Jahre hier vor Christus geschrieben und die Generation, an die er schrieb, hatte einige sehr ernste Probleme. Sie führten Opfer im Tempel durch, sie opferten am Sabbat, sie hielten den Sabbat und die heiligen Tage, aber irgendwas war schrecklich falsch. Malachi 1, Vers 6 bis 8, Malachi 1, Vers 6 bis 8. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten, ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Wodurch, dass ihr opfert auf meinen Altar unreine Speise, ihr aber sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, das Herrn Tisch ist für nichts zu achten, denn was ihr ein Opfer ist ein blindes Opfer, so haltet ihr das nicht für böse, und wenn ihr ein lahmes und ein krankes opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Bringt es doch deinen Fürsten. Meinst du, dass du ihnen gefallen werdest oder dass er sich gnädig ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. Und weißt du, wenn du zu einem Weltführer gehst, wenn du zu jemandem in einer Autoritätsposition gehst, gehst du nicht einfach so, wie du bist oder wie du willst. Sie müssen sich an das Protokoll halten und in bestimmten Fällen müssen sie ein Geschenk mitbringen. Sonst sieht man die Führungsposition dieser Autorität nicht. Und Gott sagt, du gibst mir nicht einmal den Respekt, der einem weltlichen Führer gebührt. Beachten wir jetzt weiter, Malachi 1, 12 bis 14 jetzt, Vers 12 bis 14 im gleichen Kapitel. Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Und ich sprach, und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal, und bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth, denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Soll ich solches gefallen von euren Händen, spricht der Herr, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Nun, was war hier los? Er sagte, sie gaben mit Makeln. Sie gaben die Dinge ohne Wert, sie gaben die Dinge, die krank waren, sie gaben die Dinge, die sie nicht verwenden konnten. Sie stahlen sogar von ihren Nachbarn, um etwas anzubieten. War Gott damit zufrieden? Weißt du, es erinnert mich daran, dass da Mr. Herr O'Gwin immer die Geschichte von einem Mann erzählte, der jede Fastenzeit etwas aufgab. Nun, zuerst einmal wissen Sie, das ist in Süd-Louisiana stark katholikisch. Also muss jeder Fastenmensch etwas aufgeben und dieser bestimmte Mann würde in der Fastenzeit auf Wassermelonen verzichten. Natürlich ist die Fastenzeit im Frühling und Wassermelonen nicht einmal am Wachsen und auch reifen nicht zu der Zeit. Also können sie nicht einmal auf Wassermelonen bekommen, geschweige denn darauf verzichten. Was für ein Opfer ist es also, im März auf die Wassermelone zu verzichten? Sie können nicht einmal Wassermelonen finden. Brüder, gibt es Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, Opfer zu bringen? Wir denken, wir opfern, aber die Sache von Wert, die wir geben, ist nicht wirklich ein Opfer. Es kneift nicht wirklich. Wir fühlen uns nicht wirklich unwohl, wenn wir es geben. Weißt du, wenn es nicht ein bisschen Unbehagen gibt, dann ist es auch kein Opfer. In diesem Fall wissen Sie, ob Sie das Beste aus Ihrer Herde gegeben haben, wenn Sie zum Beispiel einen Preisbullen gegeben haben. Weißt du, wenn du Rinder oder Schafe oder irgendein Vieh züchtest und ein wirklich gutes Tier verschenkst, tut es ein bisschen weh, das zu geben, weil es einen Wert hat. Und dann zeigt das Gott, wie sehr wir ihn schätzen. Brüder, was sind wir bereit, in unserem Leben zu opfern? Wir haben gesehen, wozu Jesus bereit war, und nicht nur in seinem Tod, sondern in seinem eigenen Leben. Er gab seine Zeit, er gab seine Geduld, er übersah Beleidigungen, er gab sein Bestes. Die Opfer, die er brachte, hatten Wert. Was ist mit uns? Weißt du, Gott verlangt nicht, dass wir ihm alles geben, was wir besitzen, aber er verlangt, dass wir Opfer bringen. Wir haben heute Morgen ein Opfer dargebracht. Er verlangt, dass wir Opfer bringen. Wir schenken ihm unsere Zeit. Er sagt nicht, dass wir 100% unserer Zeit geben müssen, nicht wahr? Wir müssen arbeiten. Wir müssen um uns andere Dinge kümmern. Wir müssen unsere Aufgaben erledigen. Wir müssen dafür sorgen, dass für die unter unserer Hand sind, also gesorgt wird. Wir haben viel Spielraum, wie wir die Segnungen aufgeben können, die er uns gibt. Aber er erwartet von uns, dass wir uns zu der bestimmten Zeit opfern, Zeit für ihn zu opfern, zum Beispiel, nicht wahr? Was besitzen wir vom hohen Wert? Wir können Geld sagen, okay, nun, das ist sicherlich eine Sache von Wert, aber ehrlich gesagt, wenn es um unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen geht, haben auch andere Dinge einen Wert, nicht wahr? Vielleicht sogar mehr Wert. Unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus und unser Dienst. Erinnern Sie sich an die Geschichte von der armen Witwe, die 2 Schärflein gab und Jesus zusah, als sie im Tempel eine Opfergabe darbrachte. Und sie gab 2 kleine Münzen und er sagte, dass sie mehr gegeben hat als alle anderen. Warum? Weil sie alle von ihrem Überfluss gaben. Vielleicht haben sie es nicht einmal gespürt. Vielleicht wurde es nicht einmal registriert, weil sie eine Fülle hatten. Es ist nicht falsch, im Überfluss zu sein. Aber er verlangt nicht, dass wir alles geben, was wir haben. Aber er betonte, dass diese arme Witwe eine opferbereite Einstellung hatte, weil das, was sie gab, ein wenig schmerzte. Eigentlich sehr. Und Gott sucht nach einer Haltung des Opfers oder des Opfers. Verstehen Sie mich nicht falsch, nicht unbedingt, dass wir alles aufgeben, was wir haben, aber wenn wir geben, was wir werten, geben wir Wert. Etwas, das uns wichtig ist und das Gottes Aufmerksamkeit erregt. Der König des Universums hat bereits alles geopfert. Alles, was er hatte. Und der Vater hat alles, was er hatte, für uns geopfert. Als Jesus Christus auf die Erde kam und ein Mensch wurde und dann sein Leben gab. Die Frage ist, was sind wir bereit zu opfern? Werden wir zu einem lebendigen Opfer? Lassen Sie uns dies aufschlüsseln, während wir über einige praktische Dinge und Anwendungen nachdenken. Wir sprechen hier von einem großen Bild, einem riesigen Bild. Aber wir brauchen einige machbare praktische Dinge, die uns helfen können, wenn wir diese Gewohnheit und Denkweise, ein Leben der Opfer zu führen, vorantreiben. Was sind einige Dinge, die uns auf diesen Weg bringen können? Nun lassen Sie uns einige Fragen stellen. Erstens, können wir jeden Tag ein wenig unserer Zeit opfern, um Gott besser kennenzulernen? Können wir jeden Tag ein bisschen Zeit opfern, um Gott besser kennenzulernen? Was meine ich? Im Studium und im Gebet, was meine ich? Am Anfang des Tages und am Ende des Tages. Gott erwartet nicht, dass wir den ganzen Tag beten. Wir würden keine Arbeit erledigen, wenn wir arbeiten müssen. Müssen wir uns um unsere Pflichten kümmern. Aber er erwartet von uns, dass wir zu kritischen Zeiten des Tages einen Teil unserer Zeit opfern. Und ehrlich gesagt, entscheidende Zeiten sind der Morgen, legt den Kurs für den Tag fest und das Ende des Tages schließt den Tag so ab. Lesen wir nun Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weiche von mir, ihr Übeltäter. Wie lernen wir Gott kennen? Außer indem wir mit ihm sprechen und ihnen zuhören. Und wissen Sie, es kostet Zeit, nicht wahr? Und oft wissen Sie, unser Gebet und unser Studium zu haben, zu planen und sich die Zeit dafür zu nehmen, vielleicht fühlt es sich nicht oft nicht so wie ein Opfer an, weil wir in der Routine davon sind. Aber wissen Sie, es gibt Zeiten, in denen es so ist. Ich habe gerade keine Lust darauf. Oder meine Gedanken gehen woanders hin und ich würde wirklich lieber etwas anderes machen. Und wir müssen unseren Verstand niederringen und es ist ein Opfer, ein wenig Zeit damit zu verbringen, Gott besser kennenzulernen, nicht wahr? Aber wenn wir etwas Wertvolles opfern und es ein bisschen wehtut, sieht Gott eine Einstellung, die ihm gefällt. Er sieht, dass wir ihn für wichtig halten. Er hielt uns für wichtig. Er hat alles geopfert. Jesus tat dies auch. Unsere Zeit hat einen Wert. Jeden Tag ein bisschen davon zu opfern, zeigt Gott, dass wir ihn schätzen. Nun ist das Leben natürlich manchmal in verschiedenen Stadien und anders. Und darüber haben wir schon einmal gesprochen. Mütter kleiner Kinder haben oft nur Mühe, hier oder da ein paar Gebetsfetzen darzubringen. Und manchmal, wenn du betest und die Tür aufgehst und ein kleines Kind hereinkommt und dir auf deinen Kopf krabbelt und dir den Finger in die Nase steckt, ist es sehr schwer, sich auf ein Gebet zu konzentrieren. Es ist klar, dass es Zeiten gibt, in denen unsere Zeit wegen der Kleinen oder dergleichen begrenzt sein kann. Aber der Punkt ist, wer auch immer wir sind, wir müssen mit Gott im Kontakt bleiben und sein Wort lesen. Und wir müssen vielleicht jeden Tag ein kleines Opfer unserer Zeit bringen, um das zu tun. Nummer zwei, können wir gelegentlich ein wenig Nahrung opfern, um Gott näher zu kommen? Können wir gelegentlich ein wenig Nahrung opfern, um Gott näher zu kommen? Jetzt Markus 9 und Vers 28. Das ist eine Geschichte über eine Haltung. Eigentlich glaube ich, dass Jesus einen Dämon ausgetrieben hat. Seine Jünger konnten diesen Dämon nicht ertreiben. Und er kam und trieb diesen aus, Jesus Christus. Und wir werden einfach hier am Ende anfangen zu lesen. Markus 9 jetzt, Kapitel 9, Vers 28 und 29. Markus 9, 28 und 29. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann nur durch nichts auffahren als durch Beten oder Fasten, Fasten und Beten. Es gibt etwas durch das Fasten, das uns hilft, uns Gott zu nähern und uns hilft, geistige Kraft zu erlangen. Und was ist das? Vielleicht müssen wir etwas opfern, das wir mögen. Und wir mögen Essen, nicht wahr? Unser Magen schmerzt, wenn wir fasten. Und wir können sagen, wir können fühlen, dass wir etwas aufgeben. Und oft, wenn Sie ein Fasten planen, scheint es, als würde Ihnen alles und jedes im Weg stehen, wissen Sie, um Ihr Fasten zu beenden. Ich denke, Satan weiß, was wir zu tun versuchen. Wir versuchen, uns Gott zu nähern und so wird er jedes Hindernis und jede Ablenkung vor uns werfen. Brüder, wenn wir uns die Zeit zum Fasten nehmen und Zeit nehmen, um ein wenig von unserem Essen und ein paar Mahlzeiten auslassen, bringen wir Opfer. Und darin liegt Kraft, nicht von uns selbst, sondern darin, uns Gott zu nähern, können wir gelegentlich ein wenig Nahrung opfern, um Gott näher zu kommen. Lohnt es sich? Lohnt es sich? Nun, ich denke, wir kennen die Antwort. Nummer 3, können wir unseren Zugang zu sündigem Verhalten opfern? Können wir unseren Zugang zu sündigem Verhalten opfern? Matthäus Kapitel 5, Vers 27. Wir haben in diesen Tagen bereits darüber gesprochen, aber in diesen Tagen geht es darum, die Sünde loszuwerden. Und wenn es Sünde in unserem Leben gibt, müssen wir unseren Zugang dazu opfern. Jetzt also Matthäus Kapitel 5, Vers 27 bis 29, Matthäus 5, 27 bis 29. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werden. Mit anderen Worten, seid bereit, ein Auge zu opfern. Nicht wirklich, wir reißen uns nicht die Augen aus, wissen Sie, das verstehen wir. Aber sei bereit, den Zugang zu dieser Sünde zu opfern, um in Gottes Königreich zu sein. Jetzt Vers 30 im gleichen Kapitel. Vers 30. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fähre. Weißt du, Gott sagt, schau, du musst der Sünde widerstehen, du musst die Sünde überwinden. Aber allzu oft versuchen wir, der Sünde zu verstehen, aber wir bauen in unserem Leben kein System auf, das uns hilft, uns von der Sünde fernzuhalten. Weißt du, wenn wir versuchen, weniger Schokolade oder M&M's zu essen, besteht die Technik nicht darin, eine große Schüssel von Schokoladen-M&M's auf unserem Küchentisch zu stellen, nicht wahr? Und wir gehen die ganze Zeit daran vorbei. Das wird uns nicht dabei helfen, das Essen von Schokoladen-M&M's zu überwinden. Wir bereiten uns darauf vor, zu scheitern. Aber Brüder, denkt darüber nach, wie unsere Welt aufgebaut ist. Es ist nicht wahr, dass die Versuchung nur einen Klick entfernt ist. Die Versuchung ist nur einen Knopfdruck entfernt. Es ist nur ein Link entfernt. Und wenn wir die Welt überwinden wollen, wenn wir uns von der Sünde fernhalten wollen, müssen wir den Zugang zur Sünde abschneiden. Wir werden davor fliehen müssen. Weißt du, die Welt sagt, dass du der Klippe so nahe kommen kannst, nahe beim Rand, ohne zu fallen, oder versuche, so nahe wie möglich zu kommen. Nun natürlich, das ist einfach nur Dummheit. Weißt du, jeder, der wandert oder Bergsteigen würde und sehen würde, wie nahe es geht an diesem Rand, lass uns ein Spiel spielen. Wer kann der Klippe am nächsten kommen, ohne herunterzufallen? Nun, wenn du so nahe dran bist, braucht es nicht viel, um einen Ausrutscher zu haben. Und du bist tot, nicht wahr? Gott sagt, flieht vor der Unzucht. Der Welt sagt, oder die Welt sagt, du bist schwach, wenn du fliehst. Gott sagt, nein, du bist stark, wenn sie den Zugang zur Sünde abschneiden. Brüder, wenn wir uns über unsere Sünden nachdenken und uns selbst prüfen und Sünde finden, müssen wir daran arbeiten, den Zugang dazu zu beseitigen und uns auf den Erfolg vorzubereiten. Es wird uns helfen, in das Königreich zu gelangen und es lohnt sich, dafür zu opfern. Nochmal, was sind wir bereit zu opfern, um in Gottes Reich zu sein? Nummer vier, können wir unsere Zeit opfern, um anderen zu dienen? Wenden wir uns dem zweiten Kapitel des Philipperbriefs zu, das passt auch wirklich gut zu dem, worüber Herr Strain heute Morgen gesprochen hat. Philipper, Kapitel 2, Vers 1, dies ist der Kontext dessen, was wir zuvor gelesen haben, aber sagt hier Folgendes, Philipper jetzt, Kapitel 2, 1 bis 4, Philipper 2, 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Weißt du, es kann eine Zeit kommen, in der wir uns auf eine Weise füreinander opfern müssen, wie wir momentan noch nicht tun. Wenn sich die Dinge verschlechtern, müssen wir uns möglicherweise wirklich auf eine Weise aufeinander verlassen, wie wir noch nicht vorhergesehen haben momentan. Aber wie opfern wir jetzt ein bisschen füreinander? Nun, es gibt viele Wege und es gibt viele Menschen, die bereits hier und in anderen Versammlungen im ganzen Lande, auf der ganzen Welt Opfer bringen, indem sie örtlichen Versammlungen dienen und anrufen und Notizen schreiben und versuchen und helfen, wenn Menschen im Krankenhaus oder krank sind. Weißt du, wenn Gott das sieht, weiß er, dass es ein Zeitopfer ist. Wissen Sie, wie wir in der Lage sind, Gastfreundschaft zu zeigen, Leute zu uns nach Hause zu bringen. Aber lassen Sie uns nur kurz über eine Sache sprechen, und das kann Gemeinschaft in der Gemeinde sein. Wissen Sie, es ist so einfach, mit den Leuten zu sprechen, die wir am besten kennen. Es ist so einfach, mit denen zu sprechen, die uns am nächsten stehen. Es ist so einfach, mit Gleichaltrigen oder Gleichgesinnten zu sprechen. Aber vielleicht können wir ein bisschen opfern und mit anderen reden. Vielleicht ist es etwas unangenehm, mit jemandem zu sprechen, den wir nicht so gut kennen oder mit dem wir uns nicht unbedingt so gut anfreunden würden. Aber vielleicht gehört das zum Opfern dazu. Nun, nicht auf eine große, heroische Art und Weise. Und wie Herr Strain heute schon sagte, Sie wissen schon, wir blasen keine Trompeten oder Trompete, wenn wir gehen. Schau, ich opfere, denn ich spreche mit dir. Das wird nicht gut ankommen. Auf der anderen Seite, Brüder, gehen wir nicht oft den leichten Weg, wenn wir uns nicht zwingen zu sagen, weißt du was, diese andere Person da drüben, sie haben im Moment niemanden zum Unterhalten, ich kenne sie nicht so gut und sie sind nicht in meiner Altersgruppe und sie sind nicht in meiner sozialen Gruppe und ich werde ein bisschen von meinen persönlichen Bedürfnissen oder meinen persönlichen Launen opfern und ich werde mein Leben mit ihnen teilen und sie kennenlernen. Und vielleicht kann ich dann tatsächlich besser für sie beten oder vielleicht sogar ein Wort sagen, was ich noch momentan noch nicht kenne, aber vielleicht werden sie ermutigt dadurch. Und ich weiß es nicht, wenn ich das nicht tue. Können wir uns füreinander opfern oder bleiben wir einfach in unserer Rille und bleiben bei denen oder denen, mit denen wir uns wohlfühlen. Und wir klopfen uns alle gegenseitig auf die Schulter und wir bleiben alle glücklich und wir opfern uns nicht für diejenigen, die es brauchen. Ein kleines Opfer nach dem anderen. Nummer 5, das letzte, können wir ein wenig Gerätezeit für die Gesundheit unserer Aufmerksamkeit opfern. Wie sehr achten wir in dieser Zeit der extremen Technologie auf unsere Aufmerksamkeit? Wie sehr überwachen wir die Gesundheit unserer Aufmerksamkeit? In Epheser Kapitel 5 und Vers 15 heißt es folgendes, jetzt Epheser 5, 15 und 16. Nun seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Wissen Sie, wir leben in einer sehr seltsamen Welt der technologischen Wunder und unsere Welt ist voller Technologie. Und je jünger wir sind, desto mehr sind wir darin eingetaucht. Je jünger wir sind, desto mehr nutzen wir es als eine oder sehen es als eine natürliche Sache. Wir sind gebürtigte Benutzer von Technologie, nicht wahr? Das Problem ist, dass wir in sie hineingezogen werden können. Das Problem ist, dass, wie wir lesen, Gründer in den Sitz Sitzungssaal sitzen und über Strategien reden, unser Geld nicht wirklich wollen. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit, weil sie wissen, dass ein Verkauf von Geld durch Werbung ein wahrer Verkauf ist. Und wenn sie unsere Aufmerksamkeit erregen können, wenn sie es uns zur Gewohnheit machen können, immer und immer und immer wieder zurückzukommen, haben sie einen Lebensgefährten. Sie haben jemanden, zu dem sie immer und immer und immer wieder zurückkehren und verkaufen können, was sie wollen. Verstehen wir, wie sehr es weltliche Menschen gibt, die Strategien entwickeln, um unsere Aufmerksamkeit einfach zu kontrollieren? Und obwohl wir das von Zeit zu Zeit erwähnen und sagen, weißt du was, ich lege mein Handy weg und rede mit den Leuten um mich herum. Und ich werde Erfahrungen mit Menschen teilen, anstatt nur auf diesem Karussell der Technologie zu sein. Soll ich mich damit sagen, davon ganz abzukommen? Nein. Was ich sagen will, ist, die Gewohnheit zu entwickeln, bereit zu sein, ein wenig für die Gesundheit unserer Aufmerksamkeit zu opfern. Wir werden also nicht von dieser Welt kontrolliert und in diesem Prozess werden wir lernen, wir werden üben, wir werden die Gewohnheit entwickeln, ein lebendiges Opfer zu sein. Weißt du, drüben in Philipper Kapitel 3 und Vers 7 war Paulus eine erstaunliche Person. Paulus hatte so viele Dinge in seinem Leben getan, bevor er bekehrt wurde. Paulus hatte viel zu rühmen eigentlich. Und was war die Zusammenfassung all dessen, was er nach seiner Bekehrung getan hatte? Wie hat er sein bisheriges Leben gesehen? Jetzt Philipper Kapitel 3, Vers 7 und 8. Philipper 3, Vers 7 und 8. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles für Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich glaube, die King James Version sagt sogar Mist. Du weißt, was das bedeutet. Müssen wir etwas grafischer werden? Es ist Gülle. Es ist Abfall, es ist Müll. Das hat Paulus gesagt. Alles, was er getan hat, alles, was er angesammelt hatte, war er bereit zu opfern anstelle dessen, was Christus anbot, was Gott anbot. Und im Vergleich dazu begann er es so zu sehen. Jetzt Philipper 3, 8 bis 11. Jetzt 8 bis 11. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christi gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und mit seiner Kraft, seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Würden wir sagen, dass Paulus bereit war, für Gottes Königreich Opfer zu bringen? Und doch hatte er viel in seinem Leben getan. Er hatte in seinem Leben viel angesammelt. Er sah den Wert der Opferbereitschaft. Was für ein tiefgründiges Beispiel er für uns geworden ist, wenn wir sehen, was uns vorgehalten wird, das Erbe mit Erben mit Christus zu sein. Wenden wir uns abschließend zum ersten Buch Mose Kapitel 20 zu, denn hier im Alten Testament gibt es eine tiefgründige Geschichte, wenn wir über Opfer nachdenken. Und wissen Sie, Brüder, besonders wenn wir Kinder haben oder Kinder lehren und erziehen, müssen wir vorsichtig zu sein, wenn wir über das Thema Opfer nachdenken. Denn wenn wir nicht aufpassen, können wir uns bei ihnen darüber beschweren, wie viel wir opfern oder geopfert haben. Wir können uns bei ihnen darüber beklagen, wie hart Gottes Lebensweise ist und wie schwer der Weg ist und wie viele Opfer wir doch bringen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, werden sie dann unsere Spuren folgen wollen oder müssen wir irgendwann versuchen, ihnen zu vermitteln, schau dir an, was Gott uns anbietet, schau dir an, was Gott für uns bereithält. Ja, wir müssen Opfer bringen, aber im Vergleich dazu ist alles in diesem Leben so, als würde man auf eine Schüssel Eintopf oder eine Speise verzichten. Einfach für eine Speise, haben Sie das schon mal irgendwo gehört? Erinnerst du dich an die Geschichte von Esau und Jakob? Das müssen wir unseren Kindern vermitteln, dass Gottes Weg sich lohnt. Alles, was wir in diesem Leben aufgeben, ist in Ordnung, weil Gottes Weg so viel wertvoller ist. Jetzt 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 27. Die Geschichte von Esau und Jakob ist so tragisch. Diese beiden Jungen haben solchen großen Konkurrenzkampf gehabt und es ging hin und her und hin und her. Das hat sich bis heute von ihren Nachkommen fortgesetzt. Aber jetzt lesen wir 1. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 27 bis 31. 1. Buch Mose 25, Vers 27 bis 31. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Na also, woher kommt das denn her? Er hat den Einsatz erhöht, nicht wahr? Jetzt Vers 32 bis 34. 32 bis 34. Jakob sprach, so schwöre mir zuvor, und er schwör ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon, so verachtete Esau seine Erstgeburt. Was für eine tragische Entscheidung, die Esau getroffen hatte, und zweifellos für den Rest seines Lebens bereut hat und zweifellos die Feindseligkeit zwischen den Juden und anderen, die sie vernichten und ins Meer treiben wollen infolge dessen, was hier passiert ist, den Wert seines Geburtsrechts nicht zu verstehen oder nicht recht zu sehen. Den Wert seines Erbes nicht recht zu werten und was in seiner Hand war, nicht zu sehen, wie wichtig es ist, in diesem Leben ein bisschen zu opfern, in diesem Fall eine Schüssel Suppe, um eine Zukunft zu haben. Brüder, was sind wir bereit zu opfern? Während wir diese Tage der ungesäuerten Brote beenden, denken wir über die Lektionen nach, die wir gelernt haben. Stellen wir sicher, dass wir die Lektionen anwenden, die Gott uns gelehrt hat, die er uns gezeigt hat, mit denen wir gehört haben und von denen wir gehört haben, denen wir zugehört haben und über die wir gelesen haben. Stellen wir sicher, dass wir gute Entscheidungen treffen und treten in die Fußstapfen unseres Retters und ehrlich gesagt, um ein Leben als lebendiges Opfer zu leben. Weißt du, die magere Suppenschüssel symbolisiert alles, was wir in diesem Leben haben. Und wenn wir eine Parallele zu Satan machen können, bietet uns der Teufel jeden Tag eine Schüssel Suppe an, eine Speise. Ich möchte Satan nicht mit Jakob in Verbindung bringen. Jakob hat sich als ein richtig guter Kerl herausgestellt. An diesem Punkt in seinem Leben war er nicht auf dem richtigen Weg und er war ein Betrüger. Aber Satan, der Teufel, bietet uns jeden Tag eine Schüssel Suppe an, als Gegenwert für unser Erbe an, im Austausch für unser Erbe. Lasst uns den Suppenteller opfern und nach unserem Erbe in Gottes Königreich greifen. Nochmal, bist du bereit zu opfern?